Ja, wir wollen miteinander einen Text aufschlagen aus dem Matthäusevangelium. Und zwar aus dem 28. Kapitel möchte ich uns die Verse 16 bis 20 vorlesen. Aus dem 28. Kapitel des Matthäusevangeliums lese ich uns die Verse 16 bis 20 vor. Der Herr Jesus ist auferstanden und er hat sich mit seinen Jüngern vereinbart, in Galiläa zu treffen. Das finden wir im 28. Kapitel schon berichtet von dem Engel, von dem Boten. Da heißt es: Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa, Vers 7. Dort werdet ihr ihn sehen, siehe, ich habe es euch gesagt. Und jetzt heißt es im Vers 16, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber, oder einige aber, wie immer man es übersetzen möchte, zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Ich bete am Anfang noch mit uns gemeinsam und dann schließen wir die Fenster wieder. Lieber Herr, wir wollen dir dafür danken, dass wir heute hier sein dürfen und dein Wort hören dürfen. Aber wir dürfen auch zu dir kommen und ich bitte, hilf uns, dass wir es verstehen, dass es uns in unserem eigenen Leben trifft und auch bewegt und verändert, dass wir deinen Segen auch mitnehmen können in unser Leben morgen und die kommende Woche. Ja, Herr, wir kommen zu dir mit allen unseren Nöten, mit all unseren Schwierigkeiten. Und wir danken dir, dass wir bei dir, Herr Jesus Christus, ganz gut aufgehoben sind. Danke, dass du auch heute Morgen uns ein Wort hast, welches wir hören dürfen. So schenke Gnade zum Hören wie zum Reden. Wir befehlen uns in deine Hände, Herr. Amen.
Amen.
Ja, wir können wieder die Fenster schließen. Wenn ein Reporter, die es damals noch nicht in der Weise gegeben hat, wie es sie heute gibt, diese 3,5 Jahre des Dienstes des Herrn Jesus begleitet hätte, und immer wieder so seine Notizen gemacht hätte, dann wäre er wahrscheinlich ganz arg gespannt. Wie geht jetzt alles weiter? Der Herr hat seine Jünger berufen und er hat sie ausgebildet. Der Herr hat sein Werk vollendet. Er hat am Kreuz auf Golgatha sein eigenes Leben als Opfer für Sünder dahingegeben, ist auferstanden. Und nun, ja, was kommt eigentlich nun? Diese Frage kann ich mir ganz gut vorstellen, dass ein Reporter diese Frage sich stellt: Wie geht es jetzt überhaupt weiter? Wir wissen, dass der Herr dann auch aufgefahren ist in den Himmel. Aber hier befindet er sich noch in der Gemeinschaft mit den Jüngern. Einige Wochen nach seiner Auferstehung hat er sich mit seinen Jüngern immer wieder getroffen und immer wieder mit ihnen auch Gemeinschaft gehabt und sie angeleitet. Und hier finden wir so ein Treffen. Es wird uns geschildert und wird uns auch einiges erklärt. Es wird uns erklärt, wie die Jünger selber auch so in ihrem eigenen Leben zurechtgekommen sind und wie sie sich verhalten haben. Es wird uns aber auch ein Blick geschenkt auf den Herrn Jesus Christus selbst, was er seinen Jüngern noch zu sagen hatte. Und natürlich wird uns auch ein Blick gegeben auf den Auftrag, hin zu dem Auftrag, den die Jünger hatten. Also wir beginnen mal mit den Jüngern selbst. Wir werfen einen Blick auf die Jünger. Ja, die ganze Welt blickt immer wieder auf die Gemeinde, auf die Christen, auf die Kinder Gottes. Und manches Mal, wenn sie auf die Gemeinde blickt, sieht sie eine Versammlung, die in ihrer Meinung, nachdem wie sie es beurteilt, doch ganz merkwürdige Menschen darstelle. Hier unser Blick auf die Jünger gibt uns auch so einen Hinweis darauf, dass sie auf der einen Seite sehr wohl ihren Herrn auch kannte und liebte und auf der anderen Seite aber noch sehr, sehr mit sich selbst zu ringen hatte. Schaut, ich lese es euch nochmal vor. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa, Vers 16, auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Was können wir über die Jünger sagen? Ja, zuallererst können wir mal das eine sagen und festhalten, dass sie haben sich an diese Abmachung gehalten. Sie gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Also sie hatte ein Treffen mit dem Herrn und sie habe sich also daran erinnert, unser Herr möchte sich mit uns in Galiläa treffen, jetzt gehen wir dahin. Das ist schon mal das Allererste, was ich festhalten möchte. Und wenn ich es jetzt für uns übertrage, kann ich ganz einfach es so sagen. Der Herr möchte sich ja auch mit uns treffen. Der Herr möchte uns begegnen. Und jetzt ist die Frage, inwieweit wir das auch immer wieder im Kopf haben oder daran denken und uns auch darauf einstellen. Heute Morgen sind wir hier. Wir mussten uns darauf einstellen. Wir mussten rechtzeitig ins Auto steigen und herfahren und mussten dann also uns vorher überlegen, wie wir das am besten tun können. Wie es morgen und übermorgen auch sein wird, das ist dann die Frage, die auf uns zukommt. Möchte der Herr sich auch da mit uns treffen? Hat er auch da einen Termin, den er also gerne einhalten möchte, dass wir auch uns mit ihm treffen. Ich glaube, ja, er möchte sich auch an jedem einzelnen Tag mit uns treffen. Und für uns wäre es ganz gut, dass wir es den Jüngern gleich tun würden, dass wir auch diese Treffpunkte, diese Termine, die der Herr mit uns haben möchte, dass wir sie einhalten. Hat der Herr einen Termin bei dir und mit dir? Früher gab es ein Andachtsbuch, Termine mit Gott hieß das. Das ist wirklich ganz hilfreich, wenn ich daran denke. Und wenn jetzt jemand von sich aus sagt, also ich kenne das gar nicht, dann kann er von jetzt her das wissen und darf es auch für sich in seinem Leben festhalten. Der Herr möchte sich auch mit mir treffen. Aus dem Grund ist er Mensch geworden. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden, um sich mit dem Menschen zu treffen. Also die Jünger haben diesen Treffpunkt, wo der Herr sie bestellt hatte, wirklich auch aufgesucht. Und jetzt machen sie etwas, nachdem sie nun auch ihn sehen, wie er zu ihnen also kommt. Da heißt es Vers 17, und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Also manches Mal wünschte man sich so im Stille, wenn der Herr sichtbar wäre, könnte man leichter sich vor ihm niederwerfen und auch ihn anbeten. Aber ich glaube ganz fest daran, dass wir das auch können, ohne dass wir ihn mit unseren eigenen Augen jetzt sehen. Zwei Dinge, die bei diesem Niederwerfen und Anbeten ganz besonders auch von Bedeutung aus sind. Das ist zum einen mal das, und dazu können wir mal einen Text aufschlagen, aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 2, Vers 2, wo das gleiche Wort, was hier steht für Anbeten, auch vorkommt. Matthäus 2, Vers 2, da sind die Weisen aus dem Morgenland uns auch vorgestellt. Und da heißt es, wo ist der, also das sage sie jetzt, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten, um ihn zu verehren, um vor ihm niederzufallen. Das haben sie dann auch getan. Ihn verehre, ihn anbete. Ihn zu sehen, so wie er ist. Die Weisen aus dem Morgenland sah ein Baby, was neu geboren war, aber sie sah nicht das Baby, sondern dahinter sah sie den König aller Könige. Und so können wir auch recht anbete, wenn wir den Herrn Jesus Christus als denjenigen sehen, der der König aller Könige ist. Wenn wir ihn sehen in seiner Herrlichkeit und Schönheit. Dazu hilft die Bibel ganz arg. Wenn jemand beten lernen möchte, dann kann ich ihm nur raten, die Bibel zu lesen, weil er dort ein Bild bekommt von dem dreieinigen Gott und wie ich durch den Herrn Jesus Christus den himmlischen Vater aufsuchen kann und durch den Herrn Jesus Christus ihn auch anbeten kann, aber auch den Herrn Jesus Christus selber anbeten kann. Also die Jünger, sie treffen sich mit dem Herrn Jesus Christus, sie halten diesen Treffpunkt ein und sie sind nun welche, die aber auch ihn verehre und anbete. Und dadurch zeige sie auch ihre Abhängigkeit von ihm. Das Wort, was wir hier stehen haben, mit dem, also ihn anbete, das finden wir auch in Matthäus 8, Vers 2 noch einmal. Und das möchte ich uns auch gerne vorlesen. Da heißt es, und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Fiel vor ihm nieder, das gleiche Wort anbeten, vor ihm niederfallen, verehren. Das ist dasselbe Wort, was hier im Urtext also steht. Und der Aussätzige erklärt mit seinem Niederfallen vor dem Herrn Jesus Christus seine ganze Abhängigkeit von ihm. Er ist krank, so krank, dass er auch den Tod vor Auge hat, dass er von seiner Seite aus weiß, es steht ganz ernst um ihn. Und nun sieht er seine ganze Abhängigkeit von dem Herrn Jesus Christus. Er hat mein Leben in seiner Hand. Er kann mich heilen. Jetzt frage ich uns, ist es uns bewusst, wie abhängig unser Leben von dem Herrn ist? Wie sehr wir abhängig sind hier auf der Erde in unserem Leben, aber auch abhängig sind, wenn wir einmal sterben werden, von ihm? Ist er unser Fürsprecher, wenn wir vor dem Vater stehen und sagt, für ihn habe ich mein Blut fließen lassen, für ihn bin ich die Gerechtigkeit, für ihn bin ich die Heiligkeit, für ihn bin ich die Erlösung. Haben wir das genauso wie dieser Aussätzige für uns verstanden? Wir sind ganz abhängig von ihm. Spricht er für uns, dann haben wir es gut und wir dürfen wissen, wir sind in seine Hände geborgen. Er ist unser Hirte, unser Erlöser, er hilft uns und steht uns bei. Aber spricht er gegen uns als Richter und verurteilt uns und sagt von uns, ich kenne dich nicht. Nun, dann ist es so, dass wir von unserer Seite aus eben verloren sind. Und die Person, die wir dann am allermeisten zu fürchten haben, ist der lebendige, heilige, dreieinige Gott. Das, was uns dann auch begegnet, ist sein heiliger Zorn. Der gerechterweise über uns kommt der Zorn des Herrn Jesus Christus, der Zorn des himmlischen Vaters, der Zorn des Heiligen Geistes. Wir sind ganz und gar abhängig von ihm. Wir sind ganz und gar abhängig von ihm und wir brauchen ihn für alles in unserem Leben, aber ganz besonders auch für das ewige Leben. Nun, sie werfen sich vor ihm nieder. Und doch heißt es hier, und das möchte ich ja jetzt auch noch mal mit uns etwas dran nehmen, wenn wir auf die Jünger schauen. Es heißt, dass einige oder etliche von ihnen zweifelten. Um das etwas klarzustellen, muss ich euch sagen, es geht hier nicht zuallererst darum, dass sie an ihn ganz und gar zweifelten, dass sie ihn gar nicht überhaupt wahrgenommen habe als den Erlöser oder als den Retter, als den Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, sondern es ist eigentlich viel mehr so, dass sie wankend sind, auf zwei Seiten stehend, also einmal hier, einmal da, einmal überzeugt und das andere Mal wieder auch doch irritiert. Und das kennen wir sehr gut in unserem eigenen Leben. Es geht hier nicht bei diesem Zweifeln um einen totalen Unglauben. Das wäre völlig falsch, wenn man das so verstehen würde. Sondern es geht hier um dieses Hin- und Hergerissensein, um dieses Zögern, Zaudern, ja dieses Wanken. Und das ist etwas, was wir vielleicht in der vergangenen Woche bei uns auch bemerkt haben. Man kann aufstehen und in den Tag gehen und noch wohlgemut sein und überzeugt davon, ja, mein Herr lebt und er wird mich jetzt auch heute an diesem Tag begleiten. Aber dann kann es sein, dass also in unserem praktischen Leben, in der Arbeit, in der Familie, auf der Straße, egal wo auch immer, Dinge passieren, die uns auf einmal nachdenklich machen und die ganz anders auch dann uns erscheinen, dass wir uns manchmal fragen, ist der Herr noch der Herr? Wer regiert hier eigentlich auf der Erde? Ist mein Leben wirklich geborgen in seiner Hand? Weiß er wirklich, was er tut? was ist dir in der vergangenen Woche begegnet, wo du vielleicht genau zu diesem Schluss gekommen bist, was tut der Herr? Ich weiß es ja gar nicht, was er tut, und ich kann es auch gar nicht begreifen, was er tut. Ne? Dass wir selber dann irritiert sind. Manch einer sieht seinen Weg im Augenblick gar nicht so klar, dass er sagen könnte, das ist der Weg, auf dem ich gehe. Manch einer fragt sich, ob seine Kraft ihm ausreicht, die Arbeit zu tun, die er eigentlich tun sollte, die Verantwortung zu übernehmen, die Gott ihm auch gegeben hat. Und das irritiert uns ganz arg, wenn es so ist. Wenn wir auf der einen Seite genau darum wissen, dass wir eine bestimmte Sache tun sollen, Gott hat sie uns aufs Herz gelegt. Es ist unsere Arbeit, es ist unser Leben. Aber auf der anderen Seite haben wir immer wieder den Eindruck, es ist gar nicht so leicht, dieser Aufgabe gerecht zu werden und sie zu erfüllen. Und dann kommen solche Gedanken, dass wir sagen, das kann doch gar nicht sein. Herr, du hast mir doch gezeigt, dass ich auf diesem Weg gehen soll und diese Richtung einschlagen soll. Wie kann ich jetzt so große Probleme haben auf diesem Weg, wenn ich ihn gehe? So viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt es, hin und her gerissen zu sein. Manch einer schlägt die Bibel auf und er liest etwas und versteht es gar nicht. Und da sagt er also, lieber Herr, wenn du nun mit mir reden möchtest, warum tust du nicht auf eine viel einfachere Art und Weise? Warum muss ich mich hier abquälen mit einem Buch, welches mir Geschichte erzählt von 2.000, 3.000 Jahre zurückliegenden Ereignissen, wo ich den Zusammenhang oft gar nicht begreife? Das ist auch etwas, wo man irritiert werden kann. Ja. So, in dieser Art und Weise gibt es eine ganze große Menge von Dingen, die uns alles zu schaffen macht. Und so sind wir auch gar nicht arg viel anders wie diese Jünger, von denen wir hier lesen. So ist das Bild der gesamten Gemeinde Jesu durch die Kirchengeschichte hindurch gewesen. Auf der einen Seite ist es eine Gemeinde gewesen, die Gott anbetet und die Offenbarung des Vaters in seinem Sohn wirklich auch erkannt hat und sich daran freut, an dem Wort Gottes, und durch das Werk des Heiligen Geistes eine Erkenntnis des Erlösers gewonnen hat, dass sie ihn verehrt, dass sie ihn anbetet, dass sie sich an ihm freut. Ja, das können wir in der Kirchengeschichte wie ein roter Faden hindurch verfolgen. Das ist wirklich vorhanden. Und da zeichnet sich die Gemeinde Jesu durch die ganze Jahrhunderte aus. Denn es ist immer derselbe Herr, der dies auch bewirkt. Diese Erkenntnis und dieses Verständnis von ihm und auch von seinem Wort. Aber auf der anderen Seite finden wir immer auch es vor, dass die Gemeinde ein Bild abgegeben hat der Schwachheit, der Zerbrechlichkeit, ja, der Fehlerhaftigkeit, Sündhaftigkeit. Und die Welt hat sich mit Freude immer darauf gestürzt, wenn dies auch sichtbar geworden ist. Und dies wird natürlich immer sichtbar, weil wir ja kein einziger von uns vollkommen sind. Und so stürzen sich auch heute noch mit großer Freude all die Menschen in dieser Welt auf die Christen und zeigen ihnen ihre Fehler. Schau, da hast du also versagt. Und schau, du willst ein Christ sein und guck dir mal an, wie du lebst und was du machst und was du tust und wie du redest und wie du dich verhältst. Ne? So geht es. Und das spüren wir auch. Wir merken es. So haben wir also eine Gemeinde vor uns, damals diese Jünger. Und wir fragen uns, wenn wir sie vor uns haben, wie kann das Werk überhaupt weitergehen, wenn es auf so schwache Füße aufgestellt ist? Das fragt sich heute die Gemeinde auch. Das hat sie sich zu allen Zeiten gefragt. Wie kann das Werk weitergehen, wenn wir doch nur so schwach sind? Ja, wir versuchen wirklich auch dem Herrn zu folgen, aber wir bemerken doch auch unsere eigene Nöte und Kämpfe und Krise und unser Versagen. Das stellen wir doch immer wieder fest. Also wie kann das Werk weitergehen heute? Wie ist es damals weitergegangen? Um das festzustellen, um das rauszufinden, müssen wir einen Schritt weitergehen. Und ich hoffe, dass das uns in unserem Leben immer wieder auch gelingt. Wenn ihr euch jetzt für euch und euer ganz privates Leben euch diese Frage stellt, für eure Familie, für euch persönlich, wie kann es mit mir weitergehen? Und dann also vielleicht auch zaudert und zögert und sagt und irritiert seid, dann möchte ich euch sagen, bleibt ja nicht dabei stehen, auf euch zu sehen und nur wahrzunehmen, wo ihr halt auch Nöte habt und nicht zurechtkommt, sondern tut diesen Schritt, den wir jetzt auch hier machen, und schaut euch an, wie der Herr darauf reagiert. Wie verhält er sich in dieser Situation? Es ist eine ganz entscheidende Situation. Er wird ganz bald in den Himmel fahren und das Werk soll nun weitergehen. Und wie es weiterging in der Apostelgeschichte, hat es uns der Lukas aufgeschrieben. Aber wie verhält sich hier der Herr? Was macht er eigentlich? Das wollen wir uns nun auch noch betrachten. Nachdem wir die Jünger angesehen haben, schauen wir auf den Herrn. Nun, zuallererst können wir Folgendes sagen. Er hat also sie bestellt, so steht es in Vers 16. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Das Wort, was hier steht, dieses Wort bestelle, das meint eigentlich nichts anderes wie etwas bestimmen, etwas festsetzen, etwas befehlen, etwas verordnen. Nun, dahinter steht ein Plan. Und das ist nun das allererste, was ich hier mal so auch ganz dick unterstreichen möchte. Der Plan Gottes. Wenn mir meine Füße wanken, wenn ich auf meinem Weg nicht mehr weiß, geht es jetzt links oder rechts weiter? Wo muss ich abbiegen? Wenn ich schon gar nicht mal richtig schauen kann und sehen kann, was liegt überhaupt vor mir, dann ist es gut zu wissen, dass einer einen Plan hat. Die Gemeinde hat seit ihres Bestehens nie einen Plan gehabt. Wir von uns aus können vielleicht einmal ein paar Entscheidungen treffen, können auch einmal so ein bisschen uns Gedanken machen darüber, was vielleicht gut wäre zu tun. Aber einen richtigen Plan können wir gar nicht machen, weil wir also heute nicht wissen, was in 5 Jahren überhaupt ist. Wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, vor 20 Jahren, also wo ich genau an diesem Punkt auch schon stehen durfte und das Wort Gottes weitergeben durfte, oder vor 25 Jahren, ja, da habe ich doch im Grunde genommen eine ganz andere Gruppe von Menschen vor mir gehabt. Manche waren schon hier, die jetzt hier auch sich befinden, die allermeiste aber noch gar nicht. Habe ich vor 25 Jahren wissen können, was heute an diesem Tag auch auf mich zukommt? Wisst ihr es? Wir wissen ja nicht einmal, was morgen auf uns zukommt. Wir haben unsere Terminkalender, ja, wir machen uns unsere Notizen und wir haben unsere Pläne, die wir selber so für uns auch haben. Aber niemand von uns weiß wirklich, was morgen auf uns zukommt. Und da ist es ganz hilfreich, in der eigenen, so, also manchmal Unsicherheit, die man hat, das wahrzunehmen, er hat einen Plan, er bestimmt, er verordnet Er hat Kraft zu Lenker und zu Leiter. Wenn ich das also einmal für mich festhalte, dann darf ich da auch bei ihm zur Ruhe kommen, in all meiner eigenen Irritation, die ich immer wieder habe. Er hat einen Plan. Aber er hat nicht nur einen Plan, sondern er hat auch ein Wort. Und das finden wir hier ja auch, dass er nun quasi mit ihnen spricht. Jesus, Vers 18, trat herzu, redete mit ihnen. Einen Plan zu haben und zu wissen, mein Herr macht sich Gedanken über mein ganzes Leben und bestimmt es und ordnet es und regelt es. Und ich darf von daher alles einordnen, auch die ganze schwierige Umstände, die jetzt im Augenblick in meinem Leben drin sind. Das ist schon mal ganz gut. Aber noch besser ist es, wenn nun dieser Herr auch mit mir redet. Und das tut er. Und da möchte ich euch auch ermutigen, dass ihr neben den vielen Worten, die ihr hört auf dieser Erde, und die viele ganz wichtige Personen, die fortwährend auch euer Ohr versuchen zu erhaschen und da auch einen Platz zu finden, dass ihr ja nicht vergesst, ihn mit euch reden zu lassen, der wirklich also viel mehr als alle anderen das Recht hat, mit euch zu reden, weil er euch geschaffen hat. Er kennt jede einzelne Zelle in eurem Leib. Er kennt jeden einzelnen Gedanke in eurem Herzen. Und er kennt alle eure Wege. Und er kennt alle eure Worte, die ihr gesprochen habt bis zum heutigen Tag und die ihr bis zum Ende eures Lebens reden werdet. Ja, also die weiß er jetzt auch schon im Voraus, was ihr sagen werdet und was ihr tun werdet. Und von daher ist es so gut, wenn er mit mir redet. Der Herr hat einen Plan und der Herr hat ein Wort. Und das ist nicht nur irgendein Wort. Schreibt euch einmal, also ihr müsst es nicht machen, dass es euch aufschreibt, aber überlegt euch einmal nur für euch selbst, diese viele Worte, die ihr in der vergangenen Woche gehört habt, wie viele von ihnen haben denn Wert? Dass ihr jetzt sagen könnt, diese Worte, wenn ich sie nehme, sie helfen mir für mein ewiges Leben. Ist das so? Kann das denn sein? Ist es möglich, dass irgendjemand auf dieser Erde also mit mir redet und sein Wort, sein menschliches Wort ist in der Lage, mir so wunderbar beizustehen, dass ich ewiges Leben habe? Nein, das ist, ein Mensch kann das nicht. Das kann nur der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Sein Wort ist Geist und Leben. Sein Wort ist in der Lage zu beleben. Sein Wort hat Kraft, wirklich auch mir zu helfen. Und er möchte mit mir reden. Also, der Herr Jesus Christus, wenn wir auf ihn schauen, er hat einen Plan, aber er hat auch ein Wort. Und er hat ein Wort für dich morgen. Du für dich entscheidest es. Du entscheidest es jeden Tag neu und kannst für dich selber dann auch im Grunde genommen es so halten, dass du sagst, ja, ich glaube wirklich, dass er mein Schöpfer ist und mein Erlöser ist. Und es ist für mich nichts wichtiger, als dass er mit mir redet. Oder du sagst, mir ist viel wichtiger, dass ich meine Arzttermine einhalte, dass mein Arzt mit mir redet. Mir ist viel wichtiger, dass mein Nachbar mit mir redet. Mir ist viel wichtiger, dass mein Arbeitskollege mit mir redet. Und all das andere, ja, das mache ich vielleicht, wenn ich ein bisschen Lust und Zeit habe. Ich muss das nicht unbedingt tun. Das kann ich zuweilen machen, aber das brauche ich nicht. Nun, das ist unsere ganz persönliche Entscheidung. Aber ich möchte es euch ganz klar sage, niemand ist in der Lage, mit euch zu reden, so wie euer Schöpfer in der Lage ist, mit euch zu reden. Und aus diesem Grund möchte ich euch ermutigen, auf ihn zu hören. Also, wir werfen einen Blick auf den Herrn. Er ist es, der einen Plan hat. Er ist es, der ein Wort hat. Und er ist es auch, der Macht hat. Ja, diese ganze 11 Jünger, diese zusammengeschrumpfte Mannschaft, einen haben sie schon verloren. Sich selber tun sie sich dauernd überschätzen. Wie soll das überhaupt funktionieren? Wie soll das denn gehen? Wie ist es denn möglich für sie, nun also ihren Auftrag zu erfüllen? Er sagt es ihnen. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. So steht es dann. Ne? So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist ihr Auftrag. Das sollen sie tun. Das ist ein großer Auftrag. Eine gewaltige Aufgabe. Und an dieser Aufgabe hat sich gar nicht viel geändert bis zum heutigen Tag. Das ist ja immer noch das Anliegen des Herrn, dass wir hinausgehen sollen. Also nicht jeder ist beauftragt, nach China als Missionar zu gehen. Da reicht es schon, wenn wir da, wo wir arbeiten und der Herr uns auch hinstellt in unserem Leben, ein Zeugnis sind. Aber wie ist das nur möglich? Also wir blicken ja auf uns und sagen, es ist ja gar nicht möglich. Wir sind ja da auch sehr immer wieder in dem Zwiespalt. Auf der einen Seite wollen wir, auf der anderen Seite sind wir dann aber manches Mal auch gar nicht so mutig und so freimütig und bezeuge und bekenne den Herrn und erfülle unseren Auftrag. Und dann ist ja noch das große Problem da, wir haben es mit lauter Menschen zu tun, die gar nicht glauben wollen. Seitdem der Mensch durch den Ungehorsam zum Sünder geworden ist, möchte er nicht mehr glauben. Der Unglaube ist ihm viel näher als der Glaube. Er wird geboren als Sünder und er bleibt standhaft jemand, der sich gegen Gott stellt. Also das ist ja ganz oft unsere Erfahrung. Wir reden mit den Menschen, bezeugen den Herrn Jesus Christus, erzählen ihnen von der Bibel und wir merken, sie lieben diese Welt und den Fürst dieser Welt viel mehr als den lebendigen Gott. Sie haben viel mehr Zeit für diese Welt, als dass sie überhaupt sich Gedanken machen, dass ihr eigenes Herz in Gefahr ist, verloren zu gehen. Das spüren wir. Das erfahren wir in der Gemeinschaft, in der Begegnung mit den Menschen. Und das also ist dann die Frage, wie kann das denn funktionieren? So stehen heute ganz viele Christen da und sind entmutigt. Wir alle sind oft entmutigt in unserem Zeugnis. Und deswegen müssen wir von unserem Text her ja auch uns ermutigen lassen. Und die Ermutigung kommt von der Macht, die der Herr selber hat. Dieses Wort, was hier steht, Exousia, also diese Macht, diese Vollmacht, die wird an zwei Stellen im Neuen Testament auch nochmal gebraucht, wo es ganz klar wird, was der Herr Jesus meint, wenn er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Es heißt einmal, und das dürft ihr gerne, wenn ihr wollt, mit aufschlagen im Matthäus-Evangelium auch, Matthäus 9, da sagt der Herr Jesus in Vers 6 folgendes, Matthäus 9, Vers 6, da sagt er, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Er hat Vollmacht, Sünden zu vergeben, das ist das eine. Matthäus 9, Vers 6. Aber er hat nicht nur Vollmacht, Sünde zu vergeben, sondern er hat auch Vollmacht, ewiges Leben zu geben. Das steht in Johannes 17, Vers 2. Der Vater hat ihm, dem Sohn, Vollmacht gegeben, ewiges Leben zu geben. Also Johannes 17, Vers 2 im hohepriesterlichen Gebet können wir das also nachlesen. Das sagt der Herr Jesus gleich, wie du ihm, also dem Sohn, Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Er hat Vollmacht, Sünden zu vergeben. Er hat Vollmacht, ewiges Leben zu geben. Das ist unsere Hoffnung. Wir haben einen unmöglichen Auftrag. Unmöglich von uns her gesehen und von dem Menschen her gesehen, dem wir begegnen und den wir versuchen zu erreichen. Er, dem wir das Evangelium verkündigen, ist so verloren, dass er von sich aus, ohne dass der Vater ihn sieht, Jesus fortwährend davon rennt. Er rennt ihm fortwährend davon. Das ist eine Flucht, die hat angefangen bei Adam und Eva, nachdem sie in Sünde gefallen sind. Und die hat sich fortgesetzt bei jedem einzelnen Menschen. Und unsere Hoffnung, die wir nun überhaupt haben können, die liegt in dem Herrn Jesus Christus selber begründet. Er hat Macht, Sünde zu vergeben, und er hat Macht, ewiges Leben zu schenken. Wenn ich nun also draußen stehe und mit anderen spreche, wenn ich nun von meiner Seite aus evangelisiere, ein Zeugnis gebe, dann ist meine Hoffnung eigentlich nicht und darf auch nicht sein in mir und in meiner eigenen Fähigkeit und auch nicht in dem anderen und seiner Fähigkeit, weil die gar nicht da ist. Er ist ein Verlorener, er ist ein Sünder. Er steht in einer feindschaftlichen Beziehung zu Gott. Sondern meine ganze Hoffnung besteht darin, dass der Herr Jesus Macht hat, Sünder zu vergeben und dass er Macht hat, ewiges Leben zu schenken. Also so ist dann unser Vertrauen in den Herrn ganz besonders gefragt. Woher können wir Hoffnung haben, dass heute noch Menschen errettet werden? Nicht, wenn wir in die Welt blicken, nicht, wenn wir auf uns blicken, aber wenn wir auf den Herrn blicken, der es hier auch genauso sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, dann können wir sehr wohl Hoffnung haben. Hat sich an dieser Macht etwas verändert? Nur weil wir das Jahr 2023 schreiben, weil Endzeit ist, weil der Herr jetzt auch bald wieder zurückkehren wird. Hat sich an dieser Macht etwas verändert? Sagt die Bibel uns im Neuen Testament, dass zu irgendeiner Zeit der Herr Jesus Christus diese Macht nicht mehr haben wird, Sünde zu vergeben und Menschen zum ewigen Leben auch zu rufen und es ihnen zu schenken? Hat sich irgendetwas daran verändert? Nein, es hat sich nichts daran verändert. Aber warum haben wir dann so wenig Hoffnung? Ich muss mir das ja auch diese Frage persönlich stellen. Warum ist es für mich ganz oft so schwierig, dass ich selbst auch, wenn ich mit Menschen spreche, zuversichtlich bin? Ja, ich lasse mich genauso wie ihr alle auch beeinflussen von dem, was ich sehe und erlebe bei mir und bei den anderen. Und das ist vielleicht, was wir heute uns auch ganz besonders ankreiden müssen als Gemeinde Jesu in diesem also Jahre 2023, ne? Dass unser Vertrauen in den Erlöser und seine Macht nicht mehr in der Weise da ist, wie sie da sein sollte, dieses Vertrauen. Und da möchte der Herr uns ermutigen, der Herr möchte uns sagen, ich habe noch nie Mangel an Macht gehabt zu retten. Ich habe noch nie Mangel an Macht gehabt, Sünde zu vergeben. Mir ist diese Vollmacht gegeben. Ich habe sie. Also dürfen wir zuversichtlich sein. Aber wir müssen lernen, richtig zu denken. Wir müssen lernen, uns vom Herrn hier auch ermutigen zu lassen und uns von ihm auch inspirieren zu lassen. Er ist voller Zuversicht. Er sieht diese 11. Er sieht, wie sie niederfallen vor ihm. Er sieht, wie sie zögerlich und zaudernd sind, wie sie am Zweifeln sind, wie sie hin und her gerissen sind. Er sieht es alles. Aber es muss ihn gar nicht beeindrucken, weil ihm alle Macht gegeben ist und alle Gewalt im Himmel und auf Erde. Und er von daher sein Werk auch wird wunderbar voranführen und vollenden können. Dem Herrn fehlt es nicht an Zuversicht. Es hat ihm nie an Zuversicht gefehlt für seine Gemeinde, für seine Kinder, für sein ganzes Werk. Und deswegen muss es uns nie an Zuversicht und Hoffnung fehlen. Es muss nie so sein, dass wir sagen, heute ist aber ein Tag, da kann gar nicht viel geschehen, denn ja, was ist denn heute anders? Aber der Herr sagt uns ganz oft, werde ich den Glauben finden, ne? wenn also diese Zeit, in der wir uns jetzt auch befinden, so weiter fortschreitet, ne? Wird der Glaube noch da sein? Nicht der Glaube in mich oder in den guten Menschen, den ich da gegenüber vor mir sehe, sondern der Glaube in den Erlöser und seine Kraft zu erretten. Das ist es, was wir uns ganz neu fragen sollten. Und da sollten wir uns stärken, ne, dass wir viel mehr im Vertrauen auf seine Vollmacht auch vorangehen. Denn wir von uns aus sind nicht in der Lage, diese Aufgabe zu erfüllen. Wir von uns aus können dem gar nicht gerecht werden. Das ist das Letzte, was ich hier im Grunde genommen auch also so noch ein bisschen anschneiden möchte, diesen Auftrag. Der Herr ist voller Zuversicht, der Herr hat Macht, der Herr hat einen Plan, der Herr hat ein Wort, das alles ist da. Und unser Auftrag bleibt dennoch ein großer und gewaltiger. Es ist ein Auftrag, der uns nur möglich ist zu erfüllen, wenn wir uns bewegen. Es heißt, geht, geht, ne? Geht, geht nun hin. Nun, manch einer von Ihnen bedeutet es jetzt nicht unbedingt, dass er tausende von Kilometern von seiner Heimat sich entfernen muss, sondern es ist oft nur ein Gehen hin in das Leben des anderen, um auch für ihn ein Anliegen zu sein oder dass er mir ein Anliegen ist und ich ihn auf dem Herzen liege habe im Gebet, dass ich für ihn ringe und kämpfe, vor dem Gnadenthron des himmlischen Vaters stehe und ihn immer wieder ihm hinlege. Herr, erbarme dich seiner. Herr, erbarme dich seiner. Das ist für uns vielleicht ganz oft das Gehen, das Hingehen. Dieses auch immer wieder auch zu dem anderen hinzugehen. Persönlich für ihn zu beten, aber ihn auch auf dem Herzen zu tragen. Mit all seiner Schwachheit, mit seiner Verdorbenheit, mit all dem, wo er Fehler hat, wo er uns auch auf, ja, die Nerven fällt, wo er auch uns manches Mal Schmerzen bereitet, wo er uns Mühe macht. Da ist unser Gehen. Geht, geht, mach diesen Weg. Mach immer wieder diesen Weg hin zu deinem Nächsten. Mach immer wieder den Weg auch zu mir hin im Gebet. Bleibe dran, bleibe nicht weg. Gehe hin, geh, geh. Also, dieser Auftrag, wir müssen uns bewegen, so wie damals die Jünger sich eben auch bewegen mussten. Sie wollte das übrigens gar nicht so sehr. Der Herr musste sie förmlich aus Jerusalem hinaustreiben. Der Petrus kam ins Gefängnis und dann hat er irgendwann auch begriffen, also jetzt muss ich schon auch ein bisschen weiter weggehen, aus Jerusalem raus. Und dann finden wir ihn in Joppe, dann finden wir ihn an andere Orte, wo er auch dem Herrn dient. Dann wurde die ganze Gemeinde verfolgt und auf einmal sind die Verantwortlichen mehr und mehr hinausgezogen. Judäa, Samaria und dann bis ins Ende der Welt. Ja, das ist wirklich genau so. Der Herr hat sie aber treiben müssen. Sie wollte nicht, also das ist ja bei uns genau dasselbe, wohl auch nicht unbedingt da so viel uns bewegen. Aber der Herr wird uns da auch weiter leiten und wird uns auch weiterführen. Nun haben wir diesen schönen Auftrag, müssen aber dabei immer wieder uns erinnern können, was der Herr uns gesagt hat. Lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Wisst ihr, was das heißt? Wir müssen ihnen weitersagen, was wir selber beigebracht bekommen haben. Und was ich nicht selber beigebracht bekommen habe, kann ich einem anderen nur ganz schlecht weitergeben. Die Liebe zum Herrn, die Einzigartigkeit des Herrn Jesus Christus, das kann immer nur überzeugend als Zeugnis in der Evangelisation, in der persönlichen Begegnung mit dem Verlorenen geschehen, wenn mein Herz davon erfüllt ist. Ich kann jemand 10-mal sagen, du brauchst Jesus, wenn er für mich nicht jemand ist, den ich unbedingt brauche, der andere, der wird es merken. Versteht ihr? Das ist also etwas, der Herr muss erstmal mir etwas beibringen, damit ich anderen auch etwas beibringen kann. Deswegen sagt der Herr das hier auch so: Lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe, was ich euch selber aufgetragen habe, was ich euch selber gesagt habe, was ihr bei mir gehört habt. Wir können nur dann anderen etwas weitergeben, wenn der Herr uns etwas weitergeben kann. Nun, die Frage und die Probleme, die die Menschen in dieser Welt haben, die sind uns schon auch gegenwärtig. Wir sehen sie ja jeden Tag, wir sehen ja die Irritation der Menschen, die Ängste, die sie haben. Aber was ist unsere Antwort? Wir finden sie da in der Bibel, wir finden sie da in dem, was der Herr Jesus uns sagen kann, was er uns aufs Herz legen kann. Und wenn wir uns von ihm da auch leiden und führen lassen, wenn er uns etwas aufs Herz legen kann, können wir es auch wieder anderen aufs Herz legen. Es ist wichtig, dass wir das begreifen und verstehen, dass wir selber da in der Schule bleiben müssen, um anderen auch ein Zeugnis sein zu können. Es ist ein gewaltiger Auftrag, es ist ein großer Auftrag, ein Auftrag, bei dem wir Gott ehren sollen. In seinem Namen sollen wir andere taufen, auf seinen Namen, nicht auf unseren Namen. Es geht nicht um freie reformierte Gemeinde Neustadt, die ist völlig unwichtig. Es geht nicht um irdische Namen, es geht nicht um ein Werk, es geht nicht um menschliche Ehre, es geht um Gottes Ehre, es geht um seinen Namen. Heute macht jeder Werbung für sich selbst. Das ist in christliche Kreise so arg eingebrochen, dass es also etwas ist, wo man denkt, habe die nie den 2. Korintherbrief gelesen, dass die Empfehlungsbriefe vom Heiligen Geist ausgestellt werden und nicht aus unserer eigenen Hand? Was ist das nur, warum heute so viele Christen in der Art und Weise vorangehen? Dass sie glauben, sie müssen fortwährend Werbung machen, sich ankündigen und auch laut rufen, wir sind da. Nun, was haben damals die Apostel für Möglichkeiten gehabt? Haben sie im Rundfunk ihre Ankunft in einem Ort vorher auch preisgeben können? Jetzt kommen wir nach Lystra, also bereitet euch mal vor, nicht? Wir haben dann eine Veranstaltung. Ja, wie ist das damals gelaufen? Sie sind gekommen und der Herr hat gewirkt. Und sie wusste, der Herr wird seine Gemeinde immer sammeln. Der Herr macht die Propaganda. Der Herr ist es, der die Werbung macht. Es ist Gottes Werk, es ist nicht unser Werk. Es kommt auf ihn an und darauf, dass wir ihn verherrlichen, auf seinen Namen. Das musste die Jünger begreifen. Und sie waren nicht wichtig. Sie waren in der Weise nicht wichtig, dass das Werk aufhören würde, wenn sie nicht mehr da wäre. Ein Jakobus wird auf einmal hingerichtet. In der Apostelgeschichte lesen wir es. Aber deswegen geht das Werk des Herrn nicht unter. Der Herr braucht uns nicht, um sein Werk voranzuführen. Er ist in der Lage, sein eigenes Werk auch weiterzuführen und weiterzuleiten. Und wir haben diesen herrlichen Auftrag, wo der Herr uns begleiten möchte. Und wo er uns auch ermutigen möchte und sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Dieser Auftrag erdrückt einen manchmal. Er bereitet einen Bauchschmerzen und er macht einem Sorge, wie kann man ihn nur erfüllen. Aber hier sagt der Herr, ich bin bei euch. Ich werde bei euch sein, wenn ihr im Gefängnis seid. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte, wie also Petrus auch im Gefängnis waren und andere auch gefangen genommen worden sind. Der Herr war bei ihnen. wenn sie durch Nöte gekommen sind, auf eine Reise hungrig oder durstig waren, wenn sie angegriffen wurden in den Städten, der Herr war bei ihnen. Wenn sie manches Mal den Eindruck hatte, wie auf der ersten Missionsreise Paulus und Barnabas, wir gehen durch Zypern hindurch, und was finden wir? Ein Zauberer finden wir. Wo ist die Frucht? Der Herr war bei ihnen. Ich weiß nicht, was ihr morgen erleben werdet, aber das eine weiß ich, dass der Herr mit alle seine Kinder ist. Und dass von daher ein jedes Kind Gottes den Auftrag erfüllen darf und kann, den der Herr ihm gibt. Ich werde bei euch sein bis an das Ende der Weltzeit. Das gilt für uns bis zum heutigen Tag. Deswegen lasst uns vorangehen. Wie geht Gottes Werk weiter? Wissen wir es genau? Nein, wir wissen nicht viel, wie es weitergehen wird. Wir wissen nicht, was morgen oder übermorgen kommen wird, aber wir wissen, dass einer einen Plan hat, dass einer ein Wort hat, dass einer Macht hat zu retten, wirklich Sünde zu vergeben und neues Leben zu schenken. Das reicht uns vollkommen aus. Wir müssen nicht mehr wissen. Er wird uns jeden Tag neu zeigen, was zu tun ist und wie wir es zu tun haben. So wollen wir vorangehen in dem Vertrauen auf seine lebendige, heilige, mächtige Kraft und wollen ihm auch die Ehre geben. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. O Herr, wir stehen wie die 11 Jünger da. Auf der einen Seite bete wir dich an und verehre dich und liebe dich. Und auf der anderen Seite sind wir aber auch zögerlich und zaudernd und zagend, hin und her gerissen, zweifelnd. Wir danken dir, Herr, dass es gar nicht auf uns ankommt, dass wir nicht in irgendeiner Art und Weise etwas ganz Besonderes darstellen müssen. Dass es vollkommen ausreicht, wenn wir dein Wort im Vertrauen auf deine Macht und Stärke zu erretten weitergeben. Ob wir stottern oder stammeln, ob wir manchmal vielleicht nur Sätze bilden können, die grammatikalisch gar nicht korrekt sind, das ist alles gar nicht so wichtig. O Herr, du bist es, der diesen Plan hat, der uns auf dem Weg leitet, und der ein Wort hat für uns für jeden neuen Tag, der bei uns bleiben möchte, ja bis zum Ende dieser Welt und sein Werk auch weiter voranführen möchte. Hilf uns, dass wir dich vor Augen haben, deine Ehre suchen, nicht unseren Namen groß zu machen, sondern dich, Herr, zu ehren, zu loben, zu preisen, und recht dich anzubeten und recht dich auch zu bezeugen. Amen. Amen.